Kriegsgefangene gab es bereits in den ersten Kriegsmonaten Zehntausende und es wurden immer mehr.
Die Militärverwaltung war bis zu einem gewissen Grad darauf vorbereitet, dass Kriegsgefangene kommen werden, dass es Kriegsgefangene geben wird bei einer militärischen Auseinandersetzung, aber eben nicht in diesem Ausmaß. Das heißt, man hatte sozusagen ein Minimalprogramm an baulichen Maßnahmen, die zu setzen sein werden, um die Gefangenen, die erwartet wurden, unterzubringen. Aber man hatte nicht mit dieser Masse gerechnet und man hatte nicht damit gerechnet, dass die in dieser Schnelligkeit gefangen genommen werden. Das heißt, man hat also bis Ende 1914 hat man es schon mit einer Zahl von etwa 200.000 Gefangenen zu tun gehabt. Und dann ist das Problem aufgetreten, dass man zwar dabei war, die Lager zu bauen, aber dass viele eben noch nicht fertig waren. Also 1914-15, gerade im Winter, müssen also viele Kriegsgefangene notdürftig untergebracht ihr Auslangen finden, quasi in dieser kalten Jahreszeit. Und bis zum Frühjahr 1915 war man großteils so weit, die Lager fertig gebaut zu haben, wobei viele ja dann adaptiert wurden, erweitert wurden, weil es eben immer mehr wurden und diese Masse an Gefangenen ja dann auch betreut und versorgt und untergebracht werden musste in einem Ausmaß, das auch andere kriegsführende Staaten so nicht vorhergesehen hatten.
Verena Moritz, Historikerin und Leiterin eines Forschungsprojekts über Zwangsarbeiter in der Donaumonarchie. Kontakte zur Zivilbevölkerung waren verboten. Aber es gab sie trotzdem.
Also am Anfang gab es sozusagen notgedrungen Kontakte zur Zivilbevölkerung, weil als die Lager im Entstehen waren und gebaut werden mussten, wurden auch Kriegsgefangene herangezogen, aber auch Zivilarbeiter. Also schon dadurch kam es zu einer Berührung mit der Zivilbevölkerung. Dann kam es auch zu einer Berührung mit der Zivilbevölkerung deshalb, weil auch zivile Betriebe eingebunden wurden, nicht nur in die Erbauung der Lager, sondern zum Teil auch in den Betrieb der Lager. Lieferung von Lebensmitteln und dergleichen. Also es gab hier durchaus Möglichkeiten, dass Kriegsgefangene und Zivilbevölkerung aufeinander trafen. Im Prinzip natürlich, also in den ersten Kriegsmonaten und Jahren, also zumindest bis 1915, bis Ende 1915, war ansonsten ein Kontakt mit der Zivilbevölkerung natürlich nur im Zuge von Fluchtversuchen vorhanden.
Es herrschte akuter Mangel an Arbeitskräften in Wien. So wurden zunehmend Kriegsgefangene in den Betrieben eingesetzt. Auf dem Weg von den Lagern und wieder zurück wurden sie vom Militär eskortiert.
Für die Stadt oder für die Städte ist das ein besonderes Problem, vor allem für Wien, wo man besonders vorsichtig war, inwieweit man Kriegsgefangene überhaupt in die Stadt hineinlassen soll. Aber es gibt einen großen Bedarf an Arbeitskräften, es gibt einen Arbeitskräftemangel. Und interessanterweise hat 1915 zunächst einmal die Wiener Polizei daran gedacht, Kriegsgefangene einzustellen, und zwar als Pferdewärter interessanterweise. Und erst ab 1916 beginnt man, die Gefangenen in Wien in großen Rahmen zu beschäftigen. Unvollständigen Zahlen zufolge sind es 1917 an die 5000 Gefangene, also keine geringe Zahl, die sich in Wien aufhält. Und diese Problematik zieht natürlich eine ganze Wust von Verordnungen nach sich. Kriegsgefangene dürfen in Wien, wie es heißt, den ersten Bezirk nicht passieren, dürfen also nur in den Randbezirken überhaupt, natürlich unter Bewachung, natürlich unter Eskortierung auftreten.
Kriegsgefangene wurden auch sozusagen als Trophäen der Zivilbevölkerung präsentiert, als lebende Kriegsbeute.
Der Kontakt mit den Kriegsgefangenen war im Prinzip natürlich unterbunden, aber wie gesagt, er fand schon ganz am Anfang auch insofern statt, als die Kriegsgefangenen, als sie transportiert wurden, dann in die Lager, die Bevölkerung zum Teil auch ein großes Interesse daran hatte, diese Feinde, diese Fremden anzuschauen, zu bestaunen regelrecht, weil von Russland weiß man es zum Beispiel, dass Kriegsgefangene dann bewusst durch mehrere Ortschaften und Städte getrieben wurden, kann man regelrecht sagen, damit Bevölkerung sieht, hier sind unsere sichtbaren militärischen Erfolge, das ist das Ergebnis unserer Siege an der Front, wir haben diese Masse an Kriegsgefangenen jetzt hier vorzuweisen. In Österreich gab es das auch bis zu einem gewissen Grad. Da gibt es auch Berichte in den Zeitungen, wo darüber geschrieben wird, wie die Zivilbevölkerung diese Ankunft der Kriegsgefangenen aufgenommen hat. Und natürlich war die Zivilbevölkerung daran interessiert, diese Gefangenen auch zu sehen, weil ihnen auch bewusst gewesen ist, dass zum Teil in ihrer unmittelbarer Nähe jetzt große Lager entstehen, ja regelrecht große Städte, kann man fast sagen, Barackenstädte entstehen. Und da war es natürlich fast unmöglich zu verhindern, dass die Bevölkerung zumindest diese Transporte dann mitverfolgt hat.
Kriegsgefangene waren, so hieß es damals, ein Sicherheitsproblem. Wichtig war also die Kontrolle von Feindsoldaten. Wie überhaupt die innere Kontrolle im Krieg zu einer zentralen Aufgabe der Monarchie gemacht wurde. lokalisiert am Stubenring in Wien, im damaligen Kriegsministerium, in Form des Kriegsüberwachungsamts.
Der Ausnahmezustand und das Kriegsüberwachungsamt waren hauptsächlich nach innen gerichtet, also sozusagen die innere Front zu kontrollieren und zu überwachen. Und also es ist keine Propagandastelle in dem Sinne, wie etwa das Kriegspressequartier, sondern es ist wirklich auch zur Abwehr gedacht, zur Abwehr, dass Informationen etwa über die Front kolportiert werden, aber auch als Sammelstelle für mögliche sogenannte subversive Elemente, die an der Zerstörung der Monarchie arbeiten.
Tamara Scheer ist Historikerin am Ludwig-Boltzmann-Institut für historische Sozialwissenschaft in Wien. Bereits im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde das Kriegsüberwachungsamt geplant. Die gesetzliche Grundlage für dessen Arbeit war die Ermächtigung des Staates zur Verhängung des Ausnahmezustands. Und diese Verhängung ist gesetzlich streng geregelt, seit 1867. Als eine der Erfahrungen aus der Revolution von 1848-49. Peter Becker, Professor für Geschichte an der Universität Wien.
Sozusagen vor dem Hintergrund dieser Erfahrung gab es dann eben mit der Verfassung 1867 einen Versuch, dass diese Ausnahmeregelungen jetzt auch klar definiert sein sollen, beziehungsweise eben auch eingeschränkt sein sollen. Das heißt, der Ausnahmezustand kann nur verhängt werden, wenn ganz klar definierte Voraussetzungen vorhanden sind. Etwa im Fall eines Krieges, klar eben 1914, aber eben auch im Fall innerer Unruhen oder auch in einem Fall, wenn eine starke subversive Aktivität in bestimmten Landesteilen etwa zu beobachten ist, gegen die man massiv einschreiten will. Der Ausnahmezustand ist auch zeitlich und räumlich beschränkt.
Der Staat hat sich also das Recht herausgenommen, im Falle von inneren Bedrohungen und Gewalt gegen die staatlichen Institutionen und selbstverständlich auch im Falle eines Krieges, die Bürgerrechte einzuschränken bzw. außer Kraft zu setzen, eben durch den Ausnahmezustand. Das hatte für den Staat den Vorteil, dass man keinen Parlamentsbeschluss brauchte, um im Falle der Bedrohung der inneren Sicherheit aktiv werden zu können.
Den Ausnahmeverfügungen nach der österreichischen Verfassung konnten eben zeitweilig aufgehoben werden, die persönliche Freiheit, das Hausrecht, Briefgeheimnis und dann sehr wichtig das Versammlungs- und Vereinsrecht, aber dann eben auch das Recht der freien Meinungsäußerung. Und die Möglichkeit, Regelungen für das Verhalten an öffentlichen Orten und die Ansammlung von Menschen zu erlassen, die Vornahme, wie es hieß, demonstrativer Handlungen und den Gebrauch von Abzeichen zu verbieten.
Etwa im Dezember 1883 ist es zum Ausnahmezustand gekommen, als zwei Polizisten getötet wurden. Diese politisch motivierten Morde waren der Grund, dass in vor allem von Arbeitern bewohnten Teilen von Wien und Niederösterreich der Ausnahmezustand verhängt wurde. 8 Jahre lang blieb er aufrecht. Ein Militäreinsatz in Wien blieb eher die Ausnahme, häufiger kam es in den Kronländern zu Gewalt gegen die eigene Bevölkerung.
Außerhalb von Wien, gerade ebenso in den böhmisch-mährischen Industriebezirken, da kommt es dann auch tatsächlich mal zum Militäreinsatz. Bis hin eben auch zum Schusswaffengebrauch. Wenn man sich dann ansieht, wo sich diese Konflikte tatsächlich zugespitzt haben, dass es zum Beispiel eben auch Militäreinsatz gegen Arbeiter erfolgt ist, ist das eher in Gegenden, wo eben tatsächlich dann auch so diese nationalitätenpolitische Komponente dazugekommen ist.
Das Kriegsüberwachungsamt sammelte Informationen, erstellte Listen, arbeitete leise im Hintergrund. Und das schon lange vor Kriegsbeginn im Sommer 1914. Subversive Elemente, wie es hieß, sollten herausgefunden werden, vor allem am Balkan und in Galizien, Böhmen und Mähren. Die Historikerin Tamara Scheer.
Meiner Ansicht nach geht diese Verhaftungswelle etwa von Serben oder nach dem Attentat oder auch in Galizien deswegen so schnell, weil man bereits spätestens 1906 lokalen zivilen Behörden den Auftrag gegeben hat, Listen zu erstellen von möglicherweise subversiven Personen, die im Krisen- und Kriegsfall gegen die Monarchie arbeiten könnten. Und das ist meiner Ansicht nach mit einer der Gründe, warum das dann so schnell gehen kann mit den Verhaftungen, denn man hatte die Listen sozusagen schon im Schreibtisch liegen, man wartete nur auf die Ausnahmeverfügung, das dann auch wirklich umzusetzen.
Ab Kriegsbeginn begann die Maschinerie der Überwachung auf vollen Touren zu laufen. Alle wie auch immer gearteten Auffälligkeiten sollten dem Kriegsüberwachungsamt gemeldet werden. Wie auch der Fund einer möglicherweise feindlichen Taube.
Mitte September 1914 kommt ein Brief aus einer Gemeinde in Galizien, wo man sagt, man hat eine Taube aufgegriffen oder sagen wir so, eine Bäuerin hat eine Taube gefunden, hat sie zum Pfarrer gebracht und daraufhin ist der Pfarrer mit dieser Taube, die einen Ring um den Fuß trug, zur Polizeistation gegangen und die haben ihm mitgeteilt, dafür wäre das Kriegsüberwachungsamt zuständig. Und man schreibt dann einen ganz detaillierten Brief, sozusagen, welchen Ring hat diese Brieftaube und wie sieht diese Brieftaube aus. Daraufhin bekommt der zuständige Referent das auf den Schreibtisch, diesen Fall, und der versucht dann nachzurecherchieren, woher diese Brieftaube gekommen sein könnte.
Eine Aufgabe des Kriegsüberwachungsamts war es, die öffentliche Meinung, also vor allem die Presse, zu überwachen.
Was besonders international bekannt wurde, waren die sogenannten weißen Flecken. Die gab es wirklich nur in Österreich, in den Zeitungen. Und die sind so entstanden, dass es eine Vorzensur gab. Das heißt, wenn ein Journalist einen Artikel geschrieben hat und er wollte diesen veröffentlichen, dann musste er den Artikel vor der Veröffentlichung an das Kriegsüberwachungsamt schicken und die haben ihm dann entweder Stellen hinausgestrichen oder den Artikel ganz verboten oder ihn freigegeben. Jetzt war es so, dass es immer sehr knapp war mit dem Erscheinungstermin und manchmal das Kriegsüberwachungsamt sehr spät erst seiner Aufgabe nachgekommen ist und als die Fahnen sozusagen schon vorhanden waren, also schon alles fertig gesetzt, kam sozusagen das Nein vom Kriegsüberwachungsamt und dann war einfach nicht mehr genügend Zeit, den Artikel auszutauschen und man hat es einfach überdeckt und in der fertigen Zeitung sah es dann so aus, als ob hier kein Text steht und das hat man dann weiße Flecken genannt. So, das war zum Beispiel auch eine Aufgabe des Kriegsüberwachungsamts, hier die Artikel vorab zu lesen und freizugeben.
Manchmal waren die weißen Flecken in den Zeitungen aber auch kontraproduktiv. Bedeuteten sie doch, dass hier etwas stand, was den Zensurbehörden, also dem Gewaltmonopol, nicht passte?
Es war ja nicht immer so, dass der gesamte Artikel gestrichen wurde. Manchmal waren es auch nur einzelne Stellen und da fehlen dann 2 bis 3 Zeilen aus einem möglicherweise politisch aufgeladenen Thema heraus. Und da war man sich doch bewusst, dass man die Bevölkerung erst animiert, diese herauszufinden oder darüber zu spekulieren, was hier wohl gestanden haben könnte. Was das Ganze noch erschwert mit den Zensur ist, dass es in Ungarn diese weißen Flecken nicht gab. Also hier gab es keine Vorzensur. Hier wurden die Zeitungen bloß bestraft, wenn, nachdem sie schon etwas gedruckt hatten, was als unliebsam klassifiziert wurde. Und die ungarischen Zeitungen waren aber auch in Wien erhältlich. Das heißt, es war auch eine Situation, die die Wiener und österreichische Presse in Geldnot brachte, weil es hier so eine unterschiedliche Zensurpraxis gab und sich die Leser irgendwann abgewandt haben von den Wiener und österreichischen Zeitungen hin zu den ungarischen.